In unserer Welt ist es üblich, dass herausragende Persönlichkeiten auch einen Ehrentitel haben. Unter einem Stichwort sind die bekannt, gell, der Kanzler der Einheit ist der Abgeordnete von Oggersheim. Wenn man böse ist, sagt man, das ist der Abgeordnete von Oggersheim. Und wenn man lieb sein will, sagt man, das ist der Kanzler der Einheit. Wir Älteren wissen noch, wer der Bomber der Nation ist, Gerd Müller, gell? Wir Baden-Württemberger wissen noch, wer das Cleverle ist. Ja, die anderen auch nicht. Also der Engel der Gefangenen und also was so Titel gab, die schwedische Nachtigall. Schöne Titel. Und es ist eigentlich merkwürdig, dass wir, darf man so sagen, bis in unsere Gebete hinein fast beschränkt sind, wenn wir Jesus anrufen, dass wir sagen, Herr Jesus, gelegentlich noch, du unser Heiland, du unser Erbarmer, schon seltener. Sogar die Hilfsbedürftigen zur Zeit Jesu haben ihn angerufen, du Sohn Davids, du Sohn des Allerhöchsten. Johannes der Täufer hat ihn angekündigt als der Stärkere, der nach mir kommt, der Stärkere, großartiger Jesus-Titel. Die Samariterin hat gesagt, du bist der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und denken Sie an unsere Gesangbücher, was wir da haben. Wie bist du mir so innig gut, du hohe Priester, du? O Lamm Gottes unschuldig. Warum benutzen wir nicht die Vielzahl der Ehrentitel für unseren Herrn Jesus? Als ich vor einem halben Jahr krank lag und nicht wusste, ob ich je hier zu Ihnen nach Lahö kommen kann, ist mir es eines Tages gekommen, du bist dankbar für viele Menschen, schreib doch einmal auf, wer die Frauen und Männer sind, für die du Gott dankst, dass sie dein Leben begleitet und bereichert haben. Ich habe später die kleinste Schrift in meinem Computer genommen und drei Spalten gemacht und schreibe immer noch an der Liste. Man muss sich's auch manchmal bewusst machen. Ich habe drüber geschrieben, Gott sei Dank all die Frauen und Männer, die mein Leben reich gemacht haben, Gottes Geschenk. Sei dankbar an allen Dingen. Aber dann war mir es, dass ich sage, jetzt schreibe ich doch auch mal all die Ehrentitel auf, die es für unseren Vater im Himmel gibt. Du Allerhöchster, du Fels, du Boden. Die Psalmen sind besonders ergiebig. Du Fels meiner Stärke, du Höchster, du Starker. Ich bin bei Seite 6 jetzt. Mit engspaltigem und Fülle noch laufend. Genauso bei Jesus. Du Gerechter, du Geliebter des Vaters, du Meister, du Lamm Gottes, du Löwe aus Juda, du Morgenstern. Sie könnten ein langes Gebet damit füllen, überhaupt bloß unseren Herrn Jesus mit seinen Ehrentiteln, die wir in der Bibel haben, anzurufen. Zurzeit gebe ich den Hauskreisen den Auftrag, dass ich sage, jetzt schreibt jeder, bis zum nächsten Mal ein paar solcher Ehrentitel Jesu auf und ihr tauscht euch im Hauskreis aus, was er alles zusammenbringt. Wir sind verarmt im Blick auf das, was einst die Fülle der Ehrentitel, der Würdenamen für Jesus war. Heute Morgen waren wir an diesem Begriff, der uns vielleicht noch gar nicht bewusst war, der Treue Zeuge, Offenbarung 1,5. Und dann nachher Offenbarung 3 im Schreiben an Laodicea. Dies sagt der Amenheißer, treue und wahrhaftige Zeuge, der bezeugt, was er von Gott weiß, gesehen hat, der es verständnisweckend und verstehbar weitergibt und Vertrauen weckt. Das ist die Wahrheit. Und ich habe Sie ermutigt und ich habe mich selber ermutigen lassen, dass wir ganz neu, nicht einfach bloß sagen, die Bibel oder Bibelworte, sondern wir wollen das ernst nehmen. Kolosser 3, lasst das Wort des Christus reichlich bei euch wohnen. Wir wollen uns bewusst machen, was Jesus Christus vom Vater erschlossen bekam und uns weitergegeben hat. Allein das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld ist doch toll. Wir denken immer, das Himmelreich ist gleich einer idealen Welt, in der es Gerechtigkeit, Frieden und keine Sorgen mehr gibt. Nein, das Himmelreich ist gleich einem zertretenen Acker voll Unkraut und Stein, den jeder Landwirt aufgeben würde und sagen, das ist gut für eine Müllkippe, aber nicht für den Acker. Aber dass auf diesem Acker auch noch etwas wächst, das ist Reich Gottes. Lassen Sie uns unsere Gemeinden freikirchlicher oder landeskirchlicher Art nicht zu schnell abschreiben. Ein Kindergottesdienst, der armselig wird. Eine Gemeinschaftsstunde, die ein bisschen ausblutet und überaltert ist. Das ist Reich Gottes, dass da etwas wächst. Als kleiner Bub habe ich mich in Hülpen, in der Heimat meiner Väter, aufgeregt, dass außer uns Kindern bloß noch alte Frauen, so wie es für uns war, aus sind. Jetzt nach 3 Generationen sind es immer noch hauptsächlich alte Frauen, aber sind die Großenkel der damaligen alten Frauen, die, nachdem ihr Mann nicht mehr da ist und sie hindert, in die Gemeinschaftsstunde zu gehen, endlich geistlich auftanken können. Unser Herr lässt etwas wachsen. Nehmen Sie einmal dieses Gleichnis auch für Israel. Wo sagen, ja, also es gibt ein paar messianische Gemeinden, aber sonst ist in Israel auch so viel Atheismus. Ja, in Israel ist wahr geworden, was Jesus sagt, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Das heutige Israel ist vor Gott Wüste. Aber der Herr Jesus lässt selbst dort, wo Zertretenes ist und Unkraut und Unfriede und Hass und Parteienstimmung etwas wachsen. Lass uns das Wort Christi ernst nehmen, vertrauensvoll ernst nehmen. Das war ja nicht bloß ein Titel, den Johannes, der Seher der Offenbarung, übernommen hat, der treue Zeuge, hat es aus dieser Sendungswort des Herrn Jesus an die Gemeinde in Laodicea übernommen, aber natürlich auch aus dem, was er aus Worten Jesu wusste. Ich bitte Sie, dass Sie aufschlagen, Johannes 18, Hochachtung, dass Sie alle Bibeln da haben. Ich muss in letzter Zeit so viele Bibelwochen und Bibelvorträge halten, bei denen die Leute gar keine Bibel dabei haben. Ihr seid wie die guten Israeliten, die es offenbar auswendig können. Gell? Ich muss immer wieder mal reinsehen. Johannes 18. Verhör vor dem Pilatus. Johannes 18, Vers 37, da fragte Pilatus diesen Jesus, dann bist du dennoch ein König, obwohl dein Reich nicht von dieser Welt sein soll. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin dazu geboren und die Welt das kürzeste Weihnachtsevangelium. Über das sollte man am Heiligen Abend predigen. Dazu bin ich in die Welt gekommen. Ist hier jemand musikalisch? Ja. Bin dazu in die Welt gekommen. Woher denn? Aus der Welt Gottes in unsere Welt gekommen, dazu dezidiert gekommen, dass Wahrheit laut wird, nein, bezeugt. Verstehen Sie, warum der Johannes vom Zeuge spricht, der treue Zeuge, der verlässliche Zeuge. Das ist Jesus Wort, bis in Diktion hinein. Dazu bin ich in die Welt gekommen, um Zeuge für die Wahrheit zu sein. Zwingen Sie keinem auf, aber wer ehrlich ist vor Gott und vor sich selbst, und vor den Menschen, das meint eigentlich aus der Wahrheit sein, der spürt doch, dass ich die Wahrheit sage. Jesus traut es Menschen zu, die eine Antenne voll Ehrlichkeit haben, dass sie spüren, dass die Worte Jesu voll Wahrheit sind. Die Zukunft des Christusglaubens hängt nicht bloß von patenten Evangelisten ab, sondern ob wir die Wahrheit bezeugen oder bloß Mätzchen machen und meinen, die Menschen damit zu gewinnen, ob wir Wahrheit weitergeben. Und dass es noch ein paar Menschen gibt, die die Antenne für Wahrheit nicht total verbogen haben. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das war das Anliegen Jesu, der treue Zeuge, der Zeuge für die Wahrheit zu sein, der Wahrhaftige, der Amen heißt. Und wenn Sie jetzt bloß ein paar Spalten weiterlesen, kommen Sie zu der Bibelstelle, die uns heute Abend beschäftigt, wenn Sie überhaupt noch Kraft haben. Johannes 19, Vers 19. Es gibt Bibelstellen, kann man sich leicht merken, 19, 19. Als Jesus an die Schädelstätte kam, schrieb Pilatus eine Aufschrift, ließ sie schreiben und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Jesus, Nazarenus, Rex, Judäorum, abgekürzt Inri. Nun könnte man sich ja denken, dass die Nachfolger Jesu nach Ostern gesagt hätten, also Entschuldigung, das ist ja ein Spott sondersgleichen gewesen. Jesus von Nazareth. König soll doch in Bethlehem geboren werden. Du Bethlehem, die du Kleinste bist, aus dir soll mir kommen, der große Herr. Und war das ein Zufall, dass Jesus in Nazareth war, weil seine Mutter in Nazareth stammte und weil die Verhältnisse in Judäa so schwierig waren, dass man gerade nicht nach Judäa konnte. Aber jetzt nennt doch Jesus nicht den Nazarener. Ist doch ein Spottname. So wie man Präsident Carter eine Zeit lang geheißen hat, den Erdnussfarmer da aus irgendwo aus den Südstaaten. Oder während des Wahlkampfs hat man den jetzigen Präsidenten Bush geheißen, den Bankrotteur aus nirgendwo. Napoleon hat man, nachdem er seine Macht verloren hatte, geheißen, den kleinen Kossen, den Stippich. Nazareth, das war damals JWD, ganz weit draußen. Das ist fast schlimmer, als wenn jemand aus Württemberg kommt. Gell? Ich wollte ja nicht Ostfriesland sagen. Vielleicht. Also, der hatte schon einen Knick in seiner Biografie. Das war abseits Nazareth von allen Handelsstraßen. Da gab es keine großen Märkte. Heute ist Nazareth von Touristen übervölkert und auch damals war Nazareth wirklich so, dass der Nathanael, Johannes 1 ist berichtet, gesagt hat, naja, es kann aus Nazareth Gutes kommen. Aus Meggebeire-Dullesbach, gell, also so ganz weit hinten drüben. Und es war ja auch verächtlich gemeint, in der Leidensgeschichte, wir müssen das mal aufmerksam dafür werden, Matthäus 26, als über dem Petrus gesagt wurde, der war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ha! Wurde nicht gesagt mit dem großen Rabbi oder mit dem Verhafteten, mit dem von hinten drüben, der jetzt so einen kleinen Aufstand macht. Der Apostel Paulus, nachzulesen, ich sage Ihnen die Stelle, Apostelgeschichte 26, Vers 9, berichtet von seinem Wirken vor seiner Bekehrung. Ich dachte, ich müsste viel tun gegen den Namen des Jesus von Nazareth. Steht bewusst drin, nicht gegen den Jesus, sondern das ist doch eine Beleidigung Gottes, wenn der ausgibt, Christus zu sein und kommt aus Nazareth. Das geht doch nicht. Das ist doch eine Schmähung Gottes. Die ersten Christen hätten sagen können, das war mehr als ein Zufall, dass unser Herr und Meister in Nazareth zu Hause. Nazareth war nur Zwischenstation und die Leute von Nazareth haben ja auch diesen Jesus vertrieben. Lukas 4 berichtet, sie wollten in den Abhang hinabstürzen. Also heißt ihn doch nicht Jesus von Nazareth. Ist doch ein lächerlich machen des Jesus. Diffamiert doch nicht den Jesus als Nazarener. Sollten sie, wenn es logisch ist, protestieren müssen, und genau das Gegenteil finden vom Neuen Testament. Darf sie bitten aufzuschlagen, Apostelgeschichte 2. Als es nach der Auferstehung Jesu darauf ankam, am damaligen Pfingstfest, jetzt endlich einmal für die Sache des Jesus einen Pluspunkt zu machen, als der Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, vor den Tausenden geredet hat, die zugehört haben, hätte er sagen müssen, jetzt erzähle ich euch vom König Israels, vom erwählten Sohn Gottes. Stattdessen steht Apostelgeschichte 2, Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, den habt ihr dahin gegeben. Vers 33 oder 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Der Jesus von Nazareth ist auferweckt. Und jetzt machen Sie weiter, Kapitel 3, bei der Heilung des Gelähmten an der schönen Tür des Tempels. Petrus aber sprach, Vers 6 im Kapitel 3, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen des Jesus Christus von Nazareth. Ihr ahnt ja nicht, was Gott aus diesem Mann von Nazareth gemacht hat. Fürsten des Lebens. Und nachher, als dann Petrus und Johannes vor den Hohen Rat kommen, und dann heißt es, also, Entschuldigung, ihr kriegt Zoff. Ihr dürft alles machen, ihr dürft eure eigenen Gebetszeiten haben, ihr dürft eure eigenen Opferzwecke festlegen, ihr dürft eure eigenen Versammlungen machen, aber redet nicht mehr im Namen von diesem Jesus von Nazareth. Sonst gibt es Krach. Da heißt es im Kapitel 4, Vers 10, so sei es euch nun und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen des Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, den Gott zum Eckstein gemacht hat und ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name als dieser Name Jesus von Nazareth, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als dieser Name. In dem Augenblick, als der Petrus hätte sich distanzieren können von diesem Vorwurf der Nazarener, sagt er bewusst, Gott hat ihn zum Eckstein gemacht. Und damit sind wir bei einem Grundwort der Bibel, als Gott ansah alles, was er gemacht hatte. Ersten Kapitel der Bibel bis zur Offenbarung. Siehe, ich mache alles neu. Psalm 100, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Das Wort an Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Paulus bekennt, er hat mich stark gemacht. Das Entscheidende unseres Gottes, was er tut, ist das Machen. Dass er dem ruft, was nicht ist, dass es sei. Die einzige Hoffnung für uns armselige Existenzen. Dass Gott aus unserem bisschen Leben etwas macht. In meiner Krankheitszeit, als man nicht wusste, wie es weitergeht, hat mir Peter Beierhaus geschrieben, ich bete für dich, dass Gott aus den Tagen der Krankheit und Schwachheit etwas macht zu seiner Ehre. Und ich bete, dass du wieder gesund wirst und dass Gott ein Wunder tut, sondern dass die Tage der Krankheit und der Schwachheit benutzt, dass etwas gemacht wird. Die große Hoffnung, Name des Nazareners, stand dafür. Die Welt kann immer lachen bei unseren Sachen. Aber unser Herr macht, was er will. Er hat die Kraft zu wirken, zu gestalten, zu machen. Für die erste Christenheit war also dieser Begriff der Nazarener ein Ehrentitel. So wie schon die Maria, die aus Nazareth stammte, bekannt hat in ihrem Lobgesang der Maria, er erhebt die Niedrigen aus dem Staub. So wie schon zuvor die Hanna bekannt hatte, du holst die Armseligen aus dem Staub und setzt sie auf den Thron der Erhabenen. Bei unserem Gott ist gar niemand festgelegt auf Geburt und Herkunft und Bildungsstand und was andere Menschen über ihn denken. Gemeindeglied aus meiner ersten Gemeinde in Ulm, eine ganz geringe Schulbildung von zu Hause aus, schreckliche Verhältnisse, dass sie immer die Sorge hatte, der Fluch der Väter würde auf ihr liegen. Und heute ist sie im Badenerland gesegnete Religionslehrerin, begabt. Meine Frau sagt immer, da ist die längsten Briefe ohne einen orthografischen Fehler. Die Bibel bildet auch, bis in den Stil, nicht? Unser Gott kann machen. Und dafür stand der Nazarener, das war fast ein Bekenntnisname. Denkt doch, was Gott aus diesem verachteten Nazarener gemacht hat. Philipp Friedrich Hiller, der 20 Jahre seines Lebens als Pfarrer Sprachlähmungen hatte und nicht mehr predigen konnte, schreibt im Vorwort zu seinem Liederkästlein: Ich traute mir nichts Besonderes zu, vor allem weil das Vorurteil dazu kam, dass ich ein Schwabe bin und überdies ein Dorfpfarrer und deshalb nichts Nützliches fertig kann. Aber noch auf dieser letzten Stufe, ich auch auf der tiefsten Stufe, hat er für die ganz deutsch sprechende Christenheit das Loblied angestimmt, ich auch auf der tiefsten Stufe will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilger bin. Jesus Christus herrscht als König. Auch ein kleiner Dorfpfarrer und ein Schwabe kann es erfahren, dass Gott aus ihm etwas macht. Einer, der nicht mehr predigen kann, wird zum Prediger und Seelsorger durch 200. In meiner Krankheit habe ich immer gedacht, die Hillerverse, daran kann man sich halten, die sind nüchtern. Schenke mir den Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Nicht fröhlich, nicht gelassen, aber mutig. Das ist doch Ermutigung. Also für mich ist das wichtig, verehrte Schwestern, liebe Brüder. Dass wir es uns auch mal klar machen, der Begriff der Nazarener ist nicht bloß von Heinrich Heine und Friedrich Nietzsche gebraucht und von Freimaurern, die ein bisschen distanziertes Verhältnis zu Jesus haben und die deshalb etwas verhüllt vom Nazarener sprechen. Sondern ich habe gelernt bei einem Freund, wenn man mit Leuten, die mit Jesus nicht viel anfangen wissen, in ein Glaubensgespräch kommen will, darf er nicht sagen, weißt du, ich habe aus der Bibel bei Jesus gelernt, da geht bei dem sofort der Rollladen runter. Aber wenn man im Gespräch plötzlich sagt, wenn einer sagt, ist ja nichts los, ist alles so schlecht in dieser Welt, ja, ich habe beim Nazarener gelernt, dass man auch das Positive sehen soll. Sagt der andere, wie bitte, bei wem? Na ja, bei dem Jesus von Nazareth. Und schon können Sie von Jesus eine halbe Stunde reden. Der hat ja danach gefragt, gell? Die Ablehnung Jesu, Distanzierung ist nichts Neues, denn Jesus von Nazareth hat man auch abgelehnt, ihn lächerlich gemacht. Wichtig ist, was Gott aus dem verachteten Nazarener gemacht hat. Jetzt ein paar Gedanken, das ist etwas ganz Spezielles. Sie können also jetzt 5 Minuten abschalten. Es ist ja gleich bei Matthäus berichtet, als Josef und Maria zurückkamen aus Ägypten, aus dem Exil, nach der Flucht nach Ägypten, im Esel geritten. Es gibt die schönen Bilder, wie die Maria auf dem Esel sitzt, mit dem Jesuskind, wunderbar von den Malern gemalt. Unser verehrter Professor Otto Michel hat gesagt, wer ist wohl auf dem Esel gesessen? Natürlich der Josef. Im Orient, da sitzen die Männer auf dem VW des Orients, gell, und die Frauen laufen. Also als sie zurückkommen, nehmen sie ihre Heimat in Nazareth, auf das erfüllt würde, wie geht es weiter? Er soll Nazarenus heißen, Nazoräer, schwierig zu übersetzen. Ich weiß noch in meinem ersten Semester, wie der Professor Gerhard Friedrich in Bethel sich die Mühe gab, 3 Bauchaufzüge, also Nazaräer waren Leute, die wie Johannes der Täufer keinen Wein tranken, aber Jesus hat doch Wein getrunken. Die Hochzeit von Kana und nachher sagt man Fresser und Weinsäufer. Und ja, er war vielleicht enthaltsam. Nein, die ersten Nachfolger Jesu haben gesagt, da ist doch schon eine prophetische Weissagung auf den Netzermann. Im Hebräischen heißt der Stamm Netzer, so wie Zemach. Spross. Es wird ein Spross aus dem Stamm Isais kommen. Wo steht's? Sehr gut. Sie dürfen nächste Stunde wegbleiben. Jesaja 11, Vers 1. Aus dem alten, zerfallenen Stamm Davids wird ein Spross wachsen. Am Ende des Kriegs hat man, um die amerikanischen Panzer aufzuhalten, die Bäume am Straßenrand gefällt, da sie über die Straße gekippt waren. Die Amerikaner sind gekommen, haben es weggeschoben. Die Bäume waren brutal gefällt und im nächsten Frühjahr sind plötzlich solche Ruten herausgewachsen aus den armselig gekippten Baumstämmen. War mir immer ein Beispiel dafür, aus etwas, was einem wehtut, die schönen Bäume gefällt, und jetzt kommt plötzlich ein Spross heraus. Und die ersten Christen haben gesagt, jetzt, da ist der Spross, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und Stärke, Jesaja 11. Und was hat Jesus in der Synagoge von Nazareth gesagt, als ihm die Rolle des Propheten Jesaja gereicht war? Lukas 4 ist beschrieben. Heute ist diese Schrift erfüllt, dass der Geist des Herrn auf mir ist. Verstehen Sie das? Diese Netzerwurzeln, der Spross. Unsere Christenheit kann viel kaputt sein. Aber Gott schenkt manchmal solche verheißungsvollen, kleinen Aufbrüche. Ist nicht alles tot. Hat er in diesem Spross Jesus gezeigt. All das steckt in dem Begriff Netzer, Nazaräer drin. Deshalb immer wieder die Wurzel David bis hinein in die Offenbarung. Der Spross aus der Wurzel Isais. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Aber jetzt wirklich noch 2 Gläschen. Was soll denn das Ganze? Einmal, dass uns bewusst wird, der Vater im Himmel hat seinem Sohn, als er ihn gesandt hat, die Wahrheit zu bezeugen, 30 Jahre in Nazareth vorlaufende Zeit gegeben. Sind das mal bewusst? Eine Zeit, wie sie David hatte bei seinen Schafen, damit er nachher sagen konnte, der Herr ist mein Hirte. nicht bloß ein nettes Bild, sondern hat er erfahren. So wie Josef eine vorlaufende Zeit hatte, Jakob, als er um seine Rahel und Lea diente, Mose 40 Jahre Vorbereitungszeit, der Apostel Paulus hat einmal so formuliert, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5. Aber Jesus war doch nicht blauäugig. Der hat unsere Welt gekannt, Nazareth von hinten und bis vorne, nicht? Den ganzen Mief dieser galiläischen Kleinstadt. Kann das normale Leben, das von einem unfruchtbaren Baum keine gute Frucht zu erwarten ist. Und wie schön die Lilien auf dem Felde sind und dass selbst die Sperlinge ihr Futter finden. Er kannte aber auch die Angst der gebärenden Mütter vor der Geburt, die Freude nach der Geburt. Lesen Sie mal darauf hin, die Berichte über Jesus, was Jesus alles in Nazareth kennengelernt hat. Du vermagst nicht ein einziges deiner Haare schwarz oder weiß zu machen. Ich vermag's nicht mal nach meiner Chemotherapie die Haare ein bisschen schneller wachsen zu lassen. Und wer etwas kürzer gewachsen ist bei uns, der mag das nachempfinden, was Jesus gesagt hat, vermag niemand seines Lebenslänge auch nur eine Elle zuzulegen. Und das gilt für die Lebenslänge auch. Wenn Gott bestimmt hat, dass man gehen soll, dann hilft keine Therapie, gell? Das hat Jesus alles erlebt. Und er hat erlebt die eigentliche Not des Menschen, dass Leute fromm sich geben und doch im Streit mit dem Bruder leben. Wenn Jesus nachher sagt, dann lass deine Gabe und versöhn dich zuerst. Er hat erlebt, welche Gier in den Augen von Männern sein kann. Er hat es erlebt, wie man überheblich beten kann, sonst hätte er das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner nicht sprechen können. Er hat es erlebt, wie fromme Leute gesagt haben, Korban, das ist Gott gegeben und die Mutter und der Vater, die hätten es brauchen können. Er hat es erlebt, dass Schriftgelehrte fromm getan haben, und wenn er nachher gesagt hat, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten, hat es keinen Wert. Da hat Jesus in Nazareth kennengelernt. Aber auch, er war seinen Eltern untertan und nahm zu an Alter, so wie jeder von uns, und an Weisheit und an Gnade bei Gott und den Menschen. Schön. Zunehmen an Gnade bei Gott und Menschen. In Nazareth ist er eingeführt worden ins Wort Gottes. Wenn Jesus nachher sagt, auf das erfüllt würde, wir müssen uns lange überlegen, welches Schriftwort ist das, wenn es nicht gerade drunter steht in unserem Luthertext. Jesus hat den Tenach, das Alte Testament, präsent gehabt, abrufbar. Also als 12-Jähriger nach Jerusalem kommt und im Tempel bleibt, bespricht er sich mit den gelehrten Rabbinen, mit Schriftgelehrten, und sie verwunderten sich der Fragen und Antworten, die er gab. Da ist dann die Schrift hineingewachsen. Kompetent in der Schrift. Dieser Jesus, der sich in unser Schicksal hineinbegeben hat, der für uns zur Sünde wurde. Der hat eine Vorstufe gehabt in Nazareth, dass er zuerst einer von uns wurde und doch ganz anders als wir. Liebe Schwestern und Brüder, wenn der Nazarener uns nicht ein Vorbild wird für unsere Seelsorge, alles ein Schlag ins Wasser, dass wir Anteil nehmen an Menschen, wenn wir Pfarrer nicht mehr in die Häuser kommen, wo Krebskranke verenden, wo der Verwesungsgeruch so ist, dass man es kaum aushält, dann helfen auch keine Spruchkarten, die wir schicken. Jesus hat den Mief dieser Welt miterlebt, die Krankheitsnöte, sich hineinbegeben. Er hat erkannt, wo die Nöte der Menschen sind. Die wollten doch fromm sein, die Schriftgelehrten, und konnten es nicht. Das, was Paulus sagt, nachher der große Schriftgelehrte, das, was ich will, das tue ich nicht, sondern das, was ich nicht will, das tue ich. Jesus ist nicht als Vorbereitung in die Wüste gegangen, sondern ließ sich senden nach Nazareth, zu dieser Vorbereitungszeit, in der er unsere Welt kennenlernte, auch die kleinkarierte Welt, was da unsere Probleme sind. Dass unsere Herzen beschwert werden durch Fressen und Saufen und durch Sorgen der täglichen Nahrung. Beschwert werden durch den Kurs von Infineon und Deutscher Telekom, wenn wir uns gerade ein bisschen ein paar Aktien angelegt haben. Und dachten, ich hinterlasse was meinen Enkeln weg. Jesus versteht doch unsere Welt und versteht die falsche Frömmigkeit, die geheuchelte Frömmigkeit, von der wir so gern hätten, dass sie anders wäre. Wenn einer uns versteht in unseren Begrenztheiten, dann er. Er konnte mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Und er, der Nazarener, der Spross, der Nezer, der Nazarenus, wurde uns ein Vorbild darin, dass man zunehmen kann. Gott hat ja nicht bloß ihn zunehmen lassen an Alter, Weisheit und Gnade bei Gott und Menschen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, gibt es ein Zunehmen, selbst bei Senioren. Schon der große jüdische Gelehrte Maimonides hat gesagt, Gott lege oft nochmal im Alter eine Runde zu. Ich verstehe jetzt diese Zeit nach der Operation auch so nochmal als eine geschenkte Runde. Er sagt, wenn die Pflichten der täglichen Arbeit wegfallen für alte Menschen und auch die Reize der Welt, die sonst ablenken, nicht mehr so stark sind, dann legt Gott diese Runde zu, damit man in Erkenntnis Gottes nochmal zunimmt. Und jetzt denken Sie an alle älteren Menschen in ihren Gemeinden, Gemeinschaftsstunden, Kreisen, denen legt Gott nochmal als Chance eine extra Runde zu. Und hoffentlich werden wir, die wir das Wort auslegen dürfen, an ihnen nicht schuldig und denken, oh, so viele alte Leute. Für die hat Gott nochmal eine besondere Zubereitungszeit, dass sie zunehmen, nicht bloß an Alter, sondern auch an Weisheit und Gnade bei Gott und Menschen. Und wenn der junge Jesus, der Zwölfjährige, zugenommen hat an Alter, Weisheit und Gnade, soll es mir ein Hinweis sein, es gibt einen Blütenfrevel an jungen Menschen. Wie viel müssen die jetzt schon in sich hineinschlucken, selbst wenn sie bloß en passant im Fernsehen und wenn sie bloß Werbesendungen mitkriegen? Ich weiß nicht, ob ich mein Leben einigermaßen vor Gott durchgebracht hätte, wenn ich so viel Dreck in mich hätte hineinkippen müssen, ob nicht meine Fantasie explodiert wäre. Es gibt einen Blütenfrevel auch durch ungezügeltes Reden, durch, Neuen Testament heißt, durch Scherz- und Narretei-Dinge. Man kann jungen Leuten eine fröhliche Kindheit geben, aber aufpassen, dass wir in der Zucht bleiben, dass Menschen zunehmen können. Und dass niemand sagen muss, ich bin eben wie ich bin, da kann man nichts machen. Nein, auf dass euer Zunehmen offensichtlich sei. Sie dürfen zunehmen an Gnade bei Gott und den Menschen. Gott kann machen. In der Verbundenheit mit dem Nazarener Jesus haben die Christen gewusst, das kann auch uns treffen. Wenn der Apostel Paulus vor seiner Bekehrung erzählte, Apostelgeschichte 24, 26, ich meinte, ich müsste viel tun gegen die Sekte der Nazarener. Es gelten heute nicht bloß merkwürdige Stundenleute oder kleine Freikirchen als Sektierer, sondern heute gilt einer, der regelmäßig zum Gottesdienst geht, als Überkandidel. Der spinnt schon halb, der hat es offenbar nötig. Am Heiligen Abend genügt doch nicht. Ich zahle meine Kirchensteuer. Dieser Hass auf die Sekte der Nazarener kann uns sehr schnell treffen. Aber was hat der Apostel Paulus daraus gemacht? Apostelgeschichte 24, wenn Sie geschwind noch aufschlagen, können wir es nachlesen, als er da in seiner Verantwortung vor dem Statthalter Felix war. Vers 5 wird Vorwurf gemacht, er erregt Aufruhr unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Und dann sagt Paulus, Vers 14, das bekenne ich dir aber, teuerster Felix, dass ich nach dem Weg, den Sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz, im Propheten, und ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch Sie selbst haben, nämlich, dass eine Auferstehung der Gerechten wieder Ungerechten geben wird. Sehen Sie, der Vorwurf, der gehört zu der Sekte Nazarener, sagt, okay, ja, da habe ich mal früher auch was dagegen getan, ich möchte dazu gehören, denn es geht um diesen Jesus von Nazareth, den Gott auferweckt hat, aus dem Gott etwas gemacht hat. Wenn uns doch die Weisheit geschenkt würde, in Gesprächen, in denen wir etwas kritisch, angriffig, angegangen werden, dass wir nicht mit Stahl in der Stimme zurückschlagen, sind selber blöde, nicht? So. Also, jawohl, sehr schön, gut, dann möchte ich mal was erzählen über den, den Sie gerade so ein bisschen aufs Korn genommen haben. Gelegenheit, von diesem Nazarener zu reden. Der Name Nazarener enthält ein Programm Gottes. Er wird den Niedrigen erheben, den Verachteten. Den Spross. Und das ist durch Jesus von Nazareth bestätigt worden, hat sein Testsiegel bekommen. Ja, so ist's. Ich will etwas aus dem Verachteten machen. Und das trägt kein Verfallsdatum, dieses Testsiegel, das gilt bis heute über jedem von uns. Und überall, wo der Name des Jesus von Nazareth genannt wird, das hat Zukunft. Bis an jenen Tag. Ist nach vorne offen. Und deshalb sind wir doch nie rückwärtsgewandt, sondern progressiv, nach vorne ausgerichtet. Nur noch gespannt darauf, was Gott machen wird. Ich durfte lange Jahre zusammenarbeiten mit Professor Helmut Lamparter. Er war Vorsitzender des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg und ich durfte leitender Referent sein. Er hat mal zu mir gesagt, Rolf, ich bin gespannt auf meinen Tod, was der Jesus, der so viel in meinem Leben getan hat, dann noch tun wird. Und lassen Sie uns in diesem Gespanntsein im Namen Jesu leben. Herr Jesus von Nazareth, du Spross, du Wurzel Davids, du von Gott Erwählter, der du zugenommen hast an Gnade vor Gott und den Menschen und an Weisheit. Lass uns so mit dir eng, echt verbunden sein, dass auch uns, an uns ein Zunehmen erkennbar wird. Gib auch uns die Weisheit, wenn wir um deinetwillen angegriffen werden, lächerlich gemacht werden, dass wir in großer Gelassenheit und Weisheit die Worte bekommen, die wir sagen müssen, um dich zu verherrlichen, dass der Sohn geehrt wird, so wie der Vater geehrt wird. Amen. In dem Büchlein, das aufliegt, oben, das habe ich mit Gott erlebt, ein furchtbares Bild, ich bin ja ohnehin keine Schönheit, wenn ich zu meiner Frau sage, also mit meinem Skalp, da sagt sie, es war vorher auch nicht viel. Also, aber da haben sie das falsche Bild genommen, mir zu spät gezeigt, ist furchtbar. Aber es gibt auch noch Abschreckenderes in dieser Welt. Also da habe ich eine Geschichte erzählt, die ich bloß noch hier zum Abschluss sagen darf. Im Jahr 1980 sollte ich ins Nachtcafé mit Wieland Backes. Wir haben mit mir gesprochen und gesagt, du weißt, lief der Film oder die Sendung, Grüß Gott, wie heißt es, Herr Pfarrer da? Da habe ich gesagt, ich habe keinen Fernseher, brauche die Zeit für was anderes. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Sagte, ach nein, es geht nicht um die Sendung, aber einfach um die Fragen des Pfarrdienstes und Pfarrerbildes und wir brauchen sie als Gesprächspartner. Er brauchte mich natürlich als Buhmann. Und dann lief das Gespräch. Sofort hat er angefangen, Herr Schäppbuch, was meinen Sie? Und sagt, ich habe die Sendung nicht gesehen, da war ich schon mal abgeschrieben, gell? Und da war so ein Hamburger Pfarrer dabei, der landeskirchlicher Pfarrer, Pfarrer auf St. Pauli, der damals vor 20 Jahren propagiert hat, so die Lesben- und Schwulenehe. Und da habe ich gesagt, Herr Schäppbuch, was sagen Sie dazu? Da sage ich, ja, in unserer Trauordnung steht, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und segnete sie. Das ist also im Grunde genommen eindeutig nach biblischem Wortlaut. Und obwohl vorher versprochen war, dass die Sendung gesendet wird wie eine Originalsendung, dass nichts geschnitten wird, natürlich ist das rausgeschnitten worden. Immer wenn ich hätte den Punkt machen können, da war nachher nichts im Fernsehen. Er hat mich dauernd übergangen. Und das die anderen kritischen Geister genommen. Und da habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt lass mir doch die Chance, dass ich möchte nichts in Gedanken von mir sagen, aber dass ich ein Bibelwort sagen darf. Und schon hat er gesagt, wir kommen zum Schluss der Sendung, aber Herr Schäppbuch, Sie sind bibelbewandert, vielleicht können Sie uns ein Bibelwort sagen, mit dem wir abschließen können. Und in mir kochte der Zorn hoch. Es war schon beinahe auf meiner Zungenspitze, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und dann hat es der Herr noch einmal verhütet, dass ich das sagen durfte, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben, auch in der Christenheit. Und das war der Abschluss. Und viele Leute haben nachher gesagt, das war das klärende Wort, das einem geschenkt war. Gott kann einen zunehmen lassen an Weisheit, wenn der Zorn hochkochen will, gell? Wenn wir angegriffen werden. Das bloß nochmal als Unterstreichung vom Nazarener. So.